Ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Titel Gepflanzt wie ein Baum, Mut zur Reife. Die Formulierung Mut zur Reife habe ich vor längerer Zeit schon mal irgendwo gesehen und sie hat mich sofort angesprochen. Mut zum Leben könnte man vielleicht auch sagen, in allen Altersphasen. Dieses Thema begegnet mir öfters und schon seit längerer Zeit beschäftige ich mich damit und ich treffe auch immer wieder auf Menschen, die mit diesem Thema zu kämpfen haben. Denn das Reifen, Reifwerden, hat ja zwei Seiten, wie wir gleich merken werden. Ich weiß nicht, was ihr mit dem Begriff Reife verbindet. Ein reifer Mensch zu sein, das klingt ja eher wie ein Kompliment, oder? Und welcher Mann oder welche Frau wünscht sich nicht, wenn sie ehrlich sind, einen reifen Partner? Oder welche Eltern sind nicht stolz, wenn ihre Kinder schon ein echt erstaunlich reifes Verhalten an so manchen Stellen zeigen? Der Begriff Reife, Reifsein wird ja häufig verbunden mit etwas gelernt haben im Leben, angekommen sein, in bestimmten Bereichen Durchblick zu haben, eben reif zu sein nach einem Prozess des Werdens. Und solche Menschen sind eher gefragt, sind abgeklärt und sie wissen, wo das Leben lang geht. Man muss nicht das Rad andauernd neu erfinden. Sie haben das Leben kennengelernt, so wie es eben ist, mit Höhen und Tiefen. Und man hat vielleicht auch gelernt, mit Herausforderungen und Schwierigkeiten in verschiedenen Lebensphasen gut umzugehen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und das ins Leben mit hineinzunehmen. Und vielleicht auch für uns als Christen haben wir Reifungs- und Lernprozesse auch als Chance erlebt, Gott in einer neuen Weise kennenzulernen und von ihm neue Dinge zu lernen, die wir sonst nicht gelernt hätten. Und das in unser Leben hineinzulassen. So ist es im Idealfall. Manch einer denkt vielleicht, na ja, wenn mit dem Reifen doch nicht auch das Älterwerden und Schrumpeln und Überreif und Schwächerwerden zusammenhängen würde. Und das meint dann mehr so den körperlichen Bereich. Reif sein und trotzdem jung und attraktiv und knackig und frisch, das ist doch das, von dem wir träumen und was uns auch in den Medien vor Augen geführt wird. Ich habe im ersten Halbjahr dieses Jahres jeden Tag Psalmen gelesen, manchmal mehrere Tage einen Psalm und ich habe die Psalmen neu lieben gelernt. Und zu unserem Thema habe ich etwas im Psalm 92 gefunden. Das möchte ich mal vorlesen nach der Hoffnung für alle. Wer Gott liebt, gleicht einer immer grünenden Palme. Er wird mächtig wie eine Zeder auf dem Libanongebirge. Er ist wie ein Baum, der im Vorhof des Tempels gepflanzt wurde und dort wachsen und gedeihen kann. Noch im hohen Alter wird er Frucht tragen, ist er kraftvoll und frisch. Sein Leben ist ein Beweis dafür, dass der Herr für Recht sorgt. Bei Gott bin ich sicher und geborgen. Was er tut, ist vollkommen und gerecht. Wer Gott liebt, ist wie eine immergrüne Palme und mächtig wie eine Zeder. Ich finde, das ist bildgewaltig. Zedern sind auch sehr große, immergrüne Bäume. Diese, die ich da gefunden habe, ist gar nicht so mal die größte. Es gibt noch viel größere, aber sie haben eine sehr breite Baumkrone und ihr Holz duftet. Sie verbreiten einen Wohlgeruch. Also der Psalmist beschreibt hier Menschen, die Gott lieben und bis in die letzte Phase ihres Lebens hinein einen Wohlgeruch für andere sein können. Stattlich sind sie, sie haben ein Standing und noch im hohen Alter tragen sie Frucht und können frisch sein. Naja, im hohen Alter, da ist man vielleicht aber auch äußerlich ja schon gezeichnet. Aber es ist offensichtlich möglich, innerlich, im Geist und im Herzen frisch zu bleiben. Diese Menschen sind geborgen und gehalten in Gott. Sie stehen. Ihr Wohlgeruch wird wahrgenommen. Sie spiegeln Gottes Handeln wider und sie erleben ihn. Sie haben ihn kennengelernt und kennen ihn immer noch. Er ist da, wissen Sie, er ist verlässlich. Er war da und er wird immer da sein. Und sie haben gelernt, aus seinen Quellen zu schöpfen. Auch wenn der Alltag nicht leicht ist. Auch wenn man schon sehr gezeichnet ist. Aber sie wissen, bei Gott bin ich geborgen und sicher. Und er ist gut. Und er ist vollkommen und gerecht, so sagt es der Psalmist. Der Baum steht hier, wie wir im Psalm gelesen haben, im Vorhof des Tempels, also im Haus Gottes. Ganz nah bei Gott, in seinem Einflussbereich, in Kontakt zu ihm, in Hörweite. Daraus fließt offensichtlich diese Frische, diese Zuversicht und auch diese Geborgenheit, von der der Psalmist spricht. Nahe bei Gott und nahe bei Menschen. Denn im Vorhof versammelten sich ja die Menschen, die in den Tempel gingen, in verschiedenen Vorhöfen, versammelte man sich zum Gebet, zum Textelesen, zum Singen. Nahe bei Gott und nahe bei Menschen. Der Psalmist beschreibt, dass dieser Baum immer grün und frisch ist und auch noch im hohen Alter Frucht tragen kann. Tja, aber unser Erleben im Alltag, wenn wir ganz ehrlich und realistisch sind, zeigt ja auch anderes in diesen Reifungsprozessen. Reifen bedeutet eben auch, dass es Spuren hinterlässt. Und manchmal ist der Weg dahin mühsam. Wenn wir ins reifere Alter gekommen sind, dann steht man plötzlich vor Herausforderungen, die man im jungen Alter gar nicht so bedacht hat. Ja, da waren so manche ungute Erfahrungen vielleicht. Schmerzhaftes, Hartes und es gibt so manche Grenzen. Die ersten Grenzen empfindet man ja häufig schon in der Midlife-Crisis sozusagen, in der Mitte des Lebens, wenn man sich fragt, na, was habe ich denn schon erreicht, was will ich eigentlich noch, aber welche Träume lassen sich gar nicht mehr wahr werden. Und älter werden scheint dann in keinster Weise mehr von Vorteil zu sein. Reifer möchte jeder gerne sein und werden, aber dabei alt zu werden, sich begrenzt zu fühlen, nicht mehr alles erleben zu können, schwächer zu werden. Manche kommen in diesen Zeiten in eine echte Krise. Und je älter man wird, umso weniger möchte man über sein Alter nachdenken. Ich habe vor einigen Jahren in meiner letzten Gemeinde, in der wir gearbeitet haben, eine 80-jährige Frau kennengelernt, die schon sehr gebrechlich war, aber geistig total agil und fit. Und sie lebte allein und ich fragte sie, ob sie schon mal drüber nachgedacht hat, vielleicht auch mal in ein Altersheim gehen zu müssen irgendwann. Ob sie das schon so ein bisschen vorbereitet. Und da sagt sie, ins Altersheim? Was soll ich denn da? Das sind ja nur alte Menschen. Dann mit 90 war sie tatsächlich dann im Altersheim. Und dann habe ich sie besucht und sie war immer noch geistig total agil und fit. Und dann schwärmte sie mir vor, stellen Sie sich vor, ich habe einen ganz attraktiven, älteren, sympathischen Herrn kennengelernt auf der Parkbank. Und dann sprachen wir über unser Alter und ich habe ihm gesagt, dass ich 80 bin, weil ich nicht wollte, dass er weiß, was für eine alte Frau ich bin. Also wir sehen, manchen fällt es auch im Alter schwer, sich dazu zu stellen. Aber wir müssen uns schon auch der Wirklichkeit stellen. Ich merke das auch, ich gehe auf die 70 zu und ich stelle dabei auch fest, dass ich mit einigen Grenzen leben muss. Die Vorstellung, dass alles immer einfacher und besser und schneller wird, die muss beerdigt werden. Manches fühlt sich gar nicht mehr so frisch an. Und solche Veränderungen machen uns manchmal zu schaffen. Aber es gibt auch ganz gegenteilige Erfahrungen. Veränderungen, Reifeprozesse, Lernprozesse und auch Krisen, die damit zusammenhängen können, sind ja immer auch Chancen. Chancen zu einem Neuanfang, Chancen zur Neugestaltung und zur Neubewertung des eigenen Weges und des Lebens. Und Mut zur Reife heißt dann in solchen Zeiten, trotz all den Lücken und Grenzen, die man vielleicht fühlt und erlebt, neuen Mut zum Leben zu finden und zu schauen, was mit diesen entstandenen Lücken und Veränderungen oder mit den Grenzen, denn auch neu geschenkt worden ist. Manches wird nicht mehr gehen, das ist so. Und dann heißt es dazu, Ja zu sagen, zu akzeptieren, was jetzt ist. Sich mit dem Heute versöhnen lernen. Jemand hat es mal so formuliert: Es sind nicht die Dinge, die uns das Leben schwer machen, sondern wie ich die Dinge sehe und bewerte. Das entscheidet darüber, ob mein Leben schwer ist oder nicht. Also es sind nicht die Dinge, die uns das Leben schwer machen, sondern wie ich die Dinge sehe und bewerte, entscheidet darüber, ob mein Leben schwer ist oder nicht. Oder ich denke an Viktor Frankl, den Begründer der Logotherapie, der in verschiedenen Konzentrationslagern, auch in Auschwitz, einsaß, der einmal gesagt hat, wir sollten uns nicht fragen, warum wir in bestimmten Umständen leben und warum es alles manchmal so schwer aussieht, sondern eher, welche Antwort erwartet denn das Leben von uns darauf? Wie reagiere ich also auf Veränderungen im Leben und auch auf neue Grenzen? Und diese Frage ist für uns alle bedeutend, unabhängig davon, wie alt wir sind. Wir haben ja gerade Anfang Juli 3 sehr bewegende Berichte in einem Interview von jüngeren Frauen in unserer Gemeinde gehört zu diesem Thema Begrenzungen. Und das ist vielen von uns ans Herz gegangen. Im Grunde genommen sehen wir uns alle, ja, wenn wir ehrlich sind, und ich zähle auch dazu, dass das Leben glatt verläuft, dass es gut geht, dass wir gesund bleiben, dass wir in guten Umständen, in sicheren Umständen leben und auch, dass wir ein gutes Beziehungsnetz haben. Aber nicht jedem ist das alles und immer zu jeder Zeit gegönnt. Wir wissen um die Brüchigkeit des Lebens. Wenn wir zum Beispiel Arbeit verlieren oder entgegen aller Pläne kinderlos bleiben, wenn wir krank werden, Menschen uns verlassen und wir anderes Schmerzhaftes erfahren. Ja, die damit verbundenen Veränderungen tun weh. Und da stecken wir in Lernprozessen, die heftig sind. Und doch fordert es uns heraus, mit Gottes Hilfe diesen Erfahrungen ins Gesicht zu sehen und uns ihnen zu stellen, bis wir nach Trauerarbeit, Schmerz und Zeit zum Verarbeiten irgendwann ein ganzes Jahr zu diesem Ist-Zustand finden können, damit wir getrost weitergehen können. Und das betrifft alle Lebensphasen und alle Herausforderungen. Es bedeutet, auf den Punkt hinzuzielen, sich mit dem, was war, und mit dem, was jetzt ist, mit seinem ganzen Sein zu versöhnen. Bewusst Ja zu sagen, dass mein Weg, so wie er geworden ist, mir zugemutet wurde von Gott. Und das alles in mein Heute zu integrieren. Eine Kollegin sagte mal, im Grunde genommen ist Reifwerden ein lebenslanger Prozess. Jede Lebensetappe bringt neue Entwicklungsmöglichkeiten und Gewinne, fordert aber auch Loslassen und kann Verlust bedeuten. Die Bibel formuliert es so: Alles hat seine Zeit. Jung sein, alt sein, gesund sein, pflanzen, ernten, krank sein, lachen, weinen und so weiter. In Prediger 3 können wir das nachlesen. Das heißt, es gilt, diese Phase anzuerkennen, die Gott uns jetzt zumutet, auch wenn wir sie nicht verstehen, in dem Wissen, er hat es voll im Blick, er kennt unser Leben, er weiß, er bleibt treu und er lässt uns nicht fallen und er will uns durchtragen. Als mein Mann und ich vor 43 Jahren heirateten, haben wir uns den Trauvers gesucht aus Jesaja 46, Vers 4. Auch im hohen Alter bin ich derselbe, spricht Gott, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan, ich will euch heben, tragen und erretten. Das ist eine wunderbare Zusage, an die wir uns besonders jetzt gerade halten müssen, nachdem mein Mann jetzt auch mehrere schwere Diagnosen und Erkrankungen durchzustehen hat und alles sehr herausfordernd und offen ist, wie es weitergeht. Aber dieses Wissen, dass Gott sagt, ich will euch durchtragen, ich bin da, hängt euch an mich, ihr dürft mir vertrauen, bis ihr grau werdet, bis zum Ende. Das ist was ungeheuerlich Stärkendes in allen Herausforderungen in unserem Leben. Und ich denke, da können viele von uns auch eigene Beispiele zu erzählen. dieses Wissen im Vertrauen zu Gott, Ja zu sagen zu meinem Heute, dürfen wir ergreifen im Glauben und uns darauf stellen. Und wenn wir das tun, dann können wir uns eine weitere Frage stellen. Wie kann denn die Phase, die Gott mir jetzt zumutet, wie kann denn das, was jetzt ist, mein jetziges Sein, eine Zeit sein, in dem ich dennoch im Willen Gottes und in seiner Berufung und in seinem Sinn weiterleben kann? Und das kann für jeden sehr unterschiedlich aussehen. Jeder von uns hat einen von Gott geschenkten Erfahrungsschatz im Leben und Begabungen natürlich. Die guten und die schweren Erfahrungen zählen dazu. Jeder von uns hat so einen Schatz, von dem auch andere profitieren könnten. Ein von Gott anvertrauter Schatz. Ist uns bewusst, dass wir das in jedem Alter, auch in jüngeren Jahren, einbringen können und sollten? Da, wo das möglich ist und auch im Alter, wo es noch kräftemäßig möglich ist. Wir könnten zum Beispiel darüber nachdenken, wo gibt es Menschen in meiner Nähe, in meiner Umgebung, denen der Kontakt zu mir guttun würde? Ist es denkbar, dass ich mich jemandem als Ratgeber, als Begleiter, als Freund oder Freundin anbieten könnte? Das geht auch im jüngeren Alter. Jeder, der nämlich mit Jesus Christus unterwegs ist, in dessen Leben der Geist Gottes Raum hat, hat etwas zu geben, kann ein Segen für andere sein, egal wie alt er ist und wo er gerade steht. Und genau das kann ein großes Geschenk für unser Umfeld werden. Ich träume zum Beispiel davon, und wie wäre das, wenn jeder einen Menschen hätte, den er begleiten könnte, den er fördern könnte, den er ermutigen könnte, ihm zur Seite stehen würde und von dem weitergeben würde, was Gott einem selbst schon geschenkt hat. Und gleichzeitig aber auch einen anderen hat, von dem man lernen kann, dem ich vielleicht auch die Erlaubnis gebe, auch mal in mein Leben reinzusprechen, weil ich weiß, der ist für mich. Der meint's gut mit mir, der will mich aufbauen, der will mich nicht klein machen, der will mich nicht kritisieren, der will mich weiterbringen, der hat ein Herz für mich, der denkt über mich nach, der betet für mich, der segnet mich und ich kann von ihm lernen. Wenn jeder so einen hätte, wo er das weitergeben kann und gleichzeitig, wo er das lernen kann, das wäre doch großartig, was wir einander da geben könnten. Und auch im Alter bin ich und bleibe ich eine Lernende. Ich bete oft, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, Herr, heute sitze ich wieder auf deiner Schulbank. Was habe ich denn heute zu lernen? Ich werde immer lernen müssen. Und deswegen braucht eigentlich jeder so einen Menschen an seiner Seite. Wir bleiben Lernende. Und als Begleiter für andere könnten wir tatsächlich durch den Erfahrungsschatz, den Gott uns geschenkt hat, so manchen ein Segen werden und dabei selbst auch Erfüllung finden. Denn wer gibt, dem wird ja auch gegeben. Und jetzt sage ich etwas, was ich ganz wichtig finde in dieser Thematik. Das darf natürlich nie ungefragt sein, nie überstülpend. Niemals fordernd, belehrend, bedrängend. Nein, so funktioniert sowas nicht, sondern immer mit Respekt, mit Wertschätzung, mit den anderen ernst nehmen und natürlich auf einer Vertrauensbasis und mit gegenseitigem Einverständnis, dass ich jemandem das Recht gebe, in mein Leben hineinsprechen zu dürfen, mich begleiten zu dürfen und umgekehrt auch. Und alles auf der Basis von Liebe, weil mein Herz für den anderen schlägt. Wenn das nicht der Fall ist, sollten wir das nicht machen. Dann könnten wir uns über andere erheben, sie kritisieren, sie klein machen. Und darum geht es gar nicht. Aber wenn wir offen sind für so etwas, von unserem Erfahrungsschatz weiterzugeben und auch von anderen zu lernen, dann können wir das mal Jesus sagen. Können sagen, Herr, gibt es so eine Person oder so eine Aufgabe, die du für mich hast? Ich bin bereit. Zeig mir, wo, wann, wie, mit wem sowas gehen könnte. Wo kann ich ein Helfer sein, ein Ermutiger? Fragen wir Gott, was er sich gedacht hat für uns in dieser Lebensphase. Herr, was ist dran aus deiner Sicht? Wo kann ich vielleicht ein Baum sein, der für andere ein Schattenspender wird? Wo kann ich ein Baum sein, an den andere sich anlehnen könnten, Trost finden, vielleicht auch mal Schutz und Zuflucht? Wie kann ich von meinen Früchten andere erfrischen und auch erfreuen? Wie kann ich ein Wohlgeruch sein für andere? Das kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Der eine mag vielleicht ein guter Zuhörer sein und das Gehörte ins Gebet bringen oder auch gleich vor Ort mit jemandem beten und den anderen segnen. Das praktizieren wir ja auch in unserer Gemeinde immer wieder, sehr schön. Das ist ein Dienst, den wir anderen tun können und manchmal ist das im hohen Alter das, was überhaupt noch geht. Ich weiß das von meiner Mutter, die 2 Jahre lang vor ihrem Tod nicht mehr das Haus verlassen konnte, aber das war ihr Dienst. Zuhören, für andere beten, andere segnen. Dann andere unter uns, die könnten vielleicht die Gabe der Ermutigung haben und immer wieder erspüren, was andere brauchen. Durch ermutigende Worte, liebe Worte, Anrufe, Postkarten noch, macht man ja heute kaum noch. Verse, die man weitergibt, WhatsApp-Sprüche, die andere ermutigen und zum Trost werden können. Das kann ein Segen sein für andere. Ein anderer kann mitdenken und beraten, hilfreiche Tipps geben, aus seinem Erfahrungsschatz Informationen weitergeben, praktische Hilfe anbieten und dadurch den anderen entlasten. Das können übrigens auch die Jüngeren. Die Jüngeren könnten sich anbieten, auch den etwas Älteren zur Seite zu stehen, vielleicht mal einen Weg abnehmen, vielleicht mal einen Einkauf machen, vielleicht auch einfach nur mal ins Gespräch gehen und fragen, hey, wie geht's denn dir? Und umgekehrt. Und wir Älteren, wir könnten die Jüngeren anfeuern und helfen, dass sie in ihr Potenzial finden. Wir können Patenschaften übernehmen. Wir könnten Ersatzgroßeltern werden. Wir könnten vielleicht Hausaufgabenhilfe anbieten. Es gibt so viele Möglichkeiten, das ist ja ein ganz weites Feld. Manchmal ist es auch ein ganz großer Segen, wenn wir jemanden finden, der Schwierigkeiten hat, Bibel zu lesen, zu beten, dass wir ihm anbieten, lass uns das doch mal zu zweit machen. Wo kann ich dir helfen, wo kann ich dir in Ermutigung sein, mit Jesus im Alltag unterwegs zu sein, sich ab und zu mal verabreden, die Bibel zu lesen, zusammen zu reden, zu beten und so Fragen zu stellen, hey, wie geht's dir denn heute in deiner Beziehung zu Gott? Machen wir sowas untereinander? Trauen wir uns, sowas zu fragen? Wie geht's dir in deiner Beziehung zu Jesus? Geht's dir gut damit? Brauchst du Ermutigung? Brauchst du Hilfe? Ich sehe, dass das in unseren Reihen hier und da auch schon wirklich wunderbar gelebt wird und das finde ich großartig. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir einander helfen können, sowohl geistlich als auch praktisch. Der andere kann vielleicht finanziell jemandem sehr helfen, der gerade in Not ist und vieles, vieles mehr. Aber diese geistliche Begleitung, dass da jemand ist, der für mich betet, der an mich denkt, der nachfragt, wie mir es geht, das kann ein ganz großer Segen sein. Wie gesagt, jeder nach seinen Möglichkeiten. Das soll jetzt keinen Druck auf irgendjemanden aufbauen. Jeder nach seiner Kraft, nach seiner Zeit und nach seinen 5 Broten und 2 Fische. Die er dem Herrn zur Verfügung stellt. Wenn wir ihm das geben, dann nimmt er das und macht er was draus. Im Grunde genommen brauchen wir ja alle Menschen, zu denen wir uns zugehörig fühlen können, die uns auch ein Stück begleiten im Leben, zu denen wir hingehen können, sie was fragen können, die für uns beten. Das ist so wichtig. Und jeder von uns könnte so ein Begleiter und Segensträger sein. Wir sind immer dabei, Gebende und Nehmende. Erleben wir das? Beziehungen benötigen Pflege, Raum und Zeit. Vielleicht hat der eine oder andere von uns jetzt in seiner Phase, in der er lebt, mehr davon. Und dann können wir diese Frage an Jesus stellen. Und ich persönlich liebe besonders auch den Kontakt zu jüngeren Menschen. Ich freue mich, wenn ich mit jüngeren Menschen Zeit verbringen kann. Ich bin an meinem Arbeitsplatz die Älteste im Team. Ich lerne so viel von den jugendlichen Mitarbeitenden. Die meisten meiner Kollegen sind zwischen 25, 35, ja, vielleicht 40, eine auch schon. Aber ich bin so begeistert von ihrer Innovation, von ihren Ideen, von ihrer Frische, von ihrem Know-how zu lernen. Und umgekehrt können sie eine Menge von mir lernen. Und so bereichern wir uns gegenseitig. Auch in meinem Wohnhaus wohnen einige Jüngere und ich verabrede mich bewusst mit ihnen, Kaffee trinken, Spaziergang machen, ich frage nach, ich zeige Interesse, weil wir voneinander lernen können und weil es ein Geschenk für sie ist, wenn da jemand ist, der sie wahrnimmt. Fremdes kennenlernen ohne Angst gehört da auch zu. Ich möchte wissen, was bewegt die Leute, welche Themen haben sie. Und ich kann auch eine Menge dadurch lernen. Und wie gut, dass wir in unserer Gemeinde Kleingruppen haben, denn da können wir das ja auch untereinander leben. Ein Ort der Ermutigung, der Bereicherung, vielleicht aber auch der Korrektur. Ich finde es wunderbar, wenn man in Zweierschaften zusammenkommt und diese Menschen hat, von denen man weiß, ja, die sind so vertrauenswürdig, denen kann ich auch was erzählen, was ich sonst keinem erzählen würde. Und er betet für mich und er begleitet mich und hilft mir, Lösungen zu finden. Seien wir offen dafür, so etwas zu finden, wenn wir es noch nicht erlebt haben. Nahe bei Gott und nahe bei Menschen. Ein Gedanke noch, der mir auch hilft in dieser Thematik, ist, dass mir vor vielen Jahren schon mal wichtig geworden ist, dass ich versuchen möchte, aus dem Hier und Jetzt das Beste in meinem Leben zu machen und in meiner Situation. Nicht in meinen Gedanken und Träumen und Sehnsüchten nach hinten zu leben, auch nicht in meinen Wunschvorstellungen nach vorne zu hängen andauernd in irgendeiner Traumwelt, sondern im Jetzt, im Hier, im Heute das Schöne und Gute zu sehen und zu nutzen, was Gott mir trotzdem schenkt und mich an dem, was gelingt, zu freuen. Denn jede Phase hat natürlich gute und schwere Seiten, das wissen wir. Aber es gibt immer Dinge, für die wir dankbar sein können. Für das, was noch geht und was noch gut ist. Deshalb habe ich mir ein Danketagebuch angeschafft. Und wenn es mir nicht gut geht, gucke ich da rein und erinnere mich, was alles Gründe sind für die Dankbarkeit in meinem Leben. Vielleicht sollten wir nicht so oft an das denken, was uns fehlt, was nicht mehr geht, was noch sein könnte. Vielleicht reicht es, sich zu erinnern, wer und was uns bis hierher getragen hat und wer wir dabei geworden sind. Paulus erinnert uns in 2. Korinther 4, Vers 16, wir werden nicht müde, auch wenn der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Wie geht denn das mit dieser beständigen Erneuerung von Tag zu Tag? Eigentlich wissen wir das alle. Es geht im beständigen Kontakt mit unserem Herrn, mit Jesus Christus. Tagsüber im Herzensgespräch mit ihm zu sein, sein Wort zu verinnerlichen, uns darauf zu stellen und ernst zu nehmen. Ihm jeden Morgen die Erlaubnis zu geben, in der Mitte unseres Seins zu sein, bei allen Dingen. Dann werden wir mehr und mehr nach ihm riechen und ihn widerspiegeln. Mir hilft das Beispiel eines Elektroautos und einer Tram oder einer Straßenbahn. Ein Elektroauto, das muss ja immer wieder mal regelmäßig aufgeladen werden am Akku, sonst funktioniert das irgendwann nicht. Dann lässt die Kraft nach und es bleibt stehen. Eine Straßenbahn, so wie es früher war, die hat so Oberleitungen. Da war eine beständige Stromabnahme. Ich weiß gar nicht, wie das heute funktioniert, aber da war ähnlich, ne? Also da war ein beständiger Stromabnehmer dabei. Wenn wir als Jesu Nachfolger wie ein Elektroauto funktionieren, dann brauchen wir sonntags einen Gottesdienst und vielleicht eine Kleingruppe und den Rest der Woche vergessen wir irgendwie, wo wir unsere Kraft herziehen können. Das reicht nicht aus. Das wird uns nicht helfen, in den Herausforderungen zurechtzukommen. Aber wenn wir mit der Oberleitung permanent Kontakt haben, wenn wir ständig am Stromanschluss sind und daraus unsere Kraft beziehen, dann können wir die Herausforderungen meistern. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir nicht im Vorhof des Tempels stehen. Im alten Bund war das so, dass man ja nur einmal im Jahr als hoher Priester auch nur zum Allerheiligsten vordringen durfte, in die enge Gemeinschaft mit Gott. Wir leben im neuen Bund. Der Vorhang ist zerrissen, seitdem Christus auferstanden ist. Gekreuzigt und gestorben und auferstanden heißt, der Weg ist frei. Wir können permanent im Allerheiligsten sein und daraus unsere Kraftquelle abziehen. Das Schwere, die Herausforderungen, die Grenzen, die gehören dazu. Das heißt nicht, dass alles leicht ist, aber wir bleiben nicht darin hängen. Wir hängen an der richtigen Quelle. Wir richten unseren Blick auf Jesus und wir haben Mut zum Leben, weil er in uns lebt und ständig unsere Kraftquelle sein will. Er ist gut und er ist vollkommen und er ist gerecht. Wenn wir jetzt gleich in die Lobpreiszeit gehen, möchte ich euch zwei Gedanken mitgeben. Fragt doch Jesus, ob euer Kontakt zur Oberleitung gut funktioniert. Oder entscheidet euch neu, diesen Kontakt wiederherzustellen und zu üben und zu lernen, jeden Tag aus dieser Quelle zu schöpfen. Christus in uns, in ihm bleiben. Die zweite Frage, hat der Herr vielleicht einen Menschen, den er dir zur Seite stellt, dem du weitergeben kannst, was du geschenkt bekommen hast? Und gibt es vielleicht auch einen, von dem du lernen könntest? Das kann man Gott im Gebet fragen, auch über mehrere Wochen, bis er zeigt, ob da eine Antwort kommt. Manches im Leben werden wir nicht verstehen. Ich liebe ja Psalm 139 und jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Da sagt der David, deine Gedanken, Gott, die sind mir viel zu hoch, viel zu viel, wie Sand am Meer, kann ich nicht nachvollziehen. Und dann kommt dieser Schlussvers, aber am Ende bin ich immer noch bei dir. Am Ende bin ich bei dir. Und wenn gar nichts mehr geht am Schluss, wissen wir, das Beste kommt noch und darauf leben wir hin. Amen.